Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt in dieser Welt sehr, sehr viele Tun-Ergehen-Zusammenhänge, also Kausalitäten. Ich mache etwas, ich tue etwas. Und deshalb geschieht etwas. Mein Handeln bedingt etwas. Also, ganz banal im Negativen, wenn ich 25 Jahre 2 Schachteln Rothändle jeden Tag rauche und nach 25 Jahren dieses Rauchexzesses da ein Radiologe und ein Röntgenarzt sich meine Lunge anguckt, dann muss man keine Medizin studiert haben und sehen, wie kaputt dieses Körperorgan ist. 25 Jahre geraucht, dann ist meine Lunge zerstört. Ein Tun-Ergehen-Zusammenhang. Gibt es auch im Finanziellen. Wenn Sie einigermaßen Geld verdienen und sagen, na, ich lege mir jeden Monat mal 1.000 Euro zur Seite, das spare ich und bringe es jetzt zur Sparkasse mit 3,5% Zinsen, die es wieder gibt. Das machen Sie auch 25 Jahre lang und gucken dann auf das Angesparte, dann wundern Sie sich, hups, dann ist auf einmal 500.000 Euro da. Die ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist ein Tun-Ergehen zu sagen haben. Sie haben fleißig gespart, sie waren sparsam und dann sind sie irgendwann nach einem Vierteljahrhundert im Besitz von 500.000 Euro. Oder wenn sie regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, 5-mal die Woche trainieren, sich vernünftig ernähren und wenn sie das über 10, 20 Jahre machen, dann werden sie sehen, wie ihr Körper aussieht und umgekehrt, wenn sie sagen, ja, ich muss mich nicht gut ernähren, knall mir jeden Tag 2 Flaschen Korn rein, esse zu fettig und all die Dinge, dann wissen sie, wie ihr Körper aussieht. Also ich könnte das jetzt weiterführen mit allen möglichen Banalitäten. Warum erzähle ich das? Weil es das im Geistlichen genauso gibt. Im Geistlichen gibt es Tun-Ergehen-Zusammenhänge. Und von denen ist hier in unserem Psalm 91 in den letzten 3 Versen die Rede. Und diese letzten 3 Verse, ich habe zu Beginn ja in der ersten Lesung schon im Psalm 91 als Ganzes vorgetragen, diese letzten 3 Verse, die darf ich und möchte ich euch heute Morgen als Predigttext zurufen. Wir hören auf Psalm 91 die Verse 14 bis 16. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen, ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese fantastischen, verheißenden 3 Verse aus dem Psalm 91, die davon künden und uns noch einmal in Erinnerung rufen, was passiert, wenn es das geschieht, dass wir dich lieben, wenn wir deinen Namen kennen und wenn wir diesen deinen Namen anrufen, was dann geschieht, Herr. Und darüber wollen wir uns in dieser Predigt noch einmal Gedanken machen, Herr, dass wir das neu fassen können, vielleicht sogar erstmalig fassen können. Dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. In diesen 3 Versen sind eben 3 geistliche Tun-Ergehen-Zusammenhänge benannt, nämlich, dass wenn wir Gott lieben, dass er uns errettet, dass wenn wir seinen Namen kennen, dass er uns schützt und dass wenn wir ihn anrufen, dass er uns erhört. Und genauso habe ich dann auch die Predigt überschrieben, 3 geistliche Tun-Ergehen-Zusammenhänge und möchte mich jedem einzelnen Tun-Ergehen-Zusammenhang widmen. Punkt 1, was passiert, wenn ich den Herrn liebe? Punkt 2, was passiert, wenn ich den Namen des Herrn kenne? Und Punkt 3, was passiert, wenn ich den Namen des Herrn anrufe? Das Erste, wenn ich den Herrn liebe, so heißt es hier, und das ist auch Thema des Gottesdienstes, die Liebe zu Gott, er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Wenn wir Gott lieben, dann sind wir gerettet. Nicht, weil wir Mitglied irgendeiner Gemeinde oder irgendeiner Landeskirche sind, nicht, weil wir so viele gute Werke in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft vollbracht haben, nicht, weil wir das ein oder andere gespendet haben an Euros, nicht unsere Zeit, die wir investiert haben. Nein, wir sind gerettet, weil wir ihn lieben. Er liebt mich, sagt Gott hier, darum will ich ihn erretten. Und der ganze Psalm 91 in den 13 Versen zuvor wird immer wieder erzählt, wie er die Seinen rettet, wie er sie bewahrt vor den Pfeilen, die des Nachts fliegen, die Seuche, die da am Tag lauert, all diese Dinge, diese Bilder der großen Bedrohung, wenn man dann über Schlangen und Ottern zu gehen hat. Und Gott sagt, wenn du mich liebst, dann werde ich dich durch alles das hindurchretten. Also schenkt irdische, weltliche Bewahrung und Rettung. Und doch geht dieser Vers noch tiefer, denn die Rettung ist ja nicht nur für irgendwelche brenzlichen Situationen, die uns begegnen in dieser Welt, am Arbeitsplatz, im Verkehr, bei irgendwelchen Krisen in der Familie. Nein, diese Rettung ist natürlich die große, finale Rettung, dass wir, die wir eigentlich als in Erbsünde lebenden Menschen in Trennung von Gott leben, gerettet werden aus dieser Trennung und wir wieder zu Gott kommen können. Das ist die große Rettung. Darum ist Jesus, darum ist Gott in diese Welt gekommen, um uns zu retten. Wir gehen jetzt ja so langsam aufs Weihnachtsfest zu, werden dann bald wieder zu Heiligabend des Lukas-Evangelium Kapitel 2 hören, die Weihnachtsgeschichte, wo da der Engel sagt, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Und dann heißt es, denn euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Jesus ist der Retter. Und wenn wir diesen Retter lieb haben, dann sind wir gerettet. Und darauf darfst du dich verlassen, in all deinen kleinen und großen Nöten dieser Welt, aber vor allen Dingen eines Tages in der großen Not, die kommen wird für dich wie für mich, wenn wir in den Tod müssen, kommt nur auf eines an, dass wir den Herrn lieb haben. Dann sind wir gerettet. Allerdings, das müssen wir andersrum auch sagen, wenn wir den Herrn nicht lieb haben, wenn wir ihn ablehnen und sagen, wir können ohne seine Retterliebe auskommen und die brauchen wir nicht zu erwidern, dann sind wir wiederum verloren für Zeit und Ewigkeit. Gott möchte das nicht. Gott hat einen absoluten Rettungswillen und deshalb gibt er das auch als oberstes Gebot aus. Deshalb sagt er auch, das ist das Allerwichtigste, weil ich möchte, dass ihr gerettet werdet, dass ihr mich liebt. Das ist das oberste und wichtigste Gebot. Ich habe es eben zu Beginn des Gottesdienstes gesagt. 5. Mose, höre Israel, der Herr ist unser Gott allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und all deiner Kraft. Das ist ganz wichtig. Und wenn man dann diesen Text in 5. Mose 6 liest, dann heißt es, und ich gebiete dir heute, dass du das zu Herzen nimmst und dass du es deinen Kindern einschärfst und dass du davon redest. Wenn du zu Hause bist, wenn du dich niederlegst, wenn du aufstehst, du sollst immer davon sprechen. Und ihr wisst, dass die Juden diesen Brauch haben, an alle ihre Türen eine Mesusa, diese metallenen Röhrchen zu kleben, wo innen drin ein Zettel ist, der genau mit diesem Text beschrieben ist. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. So dass jeder Jude, wenn er in einen neuen Raum geht, sei es in seinem Haus oder wenn er nach draußen geht oder durch ein Stadttor durchgeht, sich immer erinnert für den neuen Raum, den ich betrete, für diese neue Lebensrealität, in die ich hineinkomme. Ich soll Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Dann bin ich gerettet. Deshalb schärft Gott das so ein. Und die ganz frommen Juden, die haben diese Tefillim auf dem Arm oder auf dem Kopf halt zu sagen, halt diese schwarzen Kästchen, haben Sie bestimmt schon mal gesehen bei diesen Juden auf diesen Bildern halt. Da ist genau das auch drin, genau diese Worte aus 5. Mose 6. Du sollst Gott lieben von ganzer Seele, ganzer Kraft und ganzem Gemüt. Wir leben derzeit, wie das Volk Israel, das Volk Gottes wieder angegriffen wird. Wir sehen, die werden sich jetzt verteidigen. Wir sind nicht so schutzlos wie die Armenier, die in Bergkarabach vertrieben worden sind. Aber Israel wird nicht dadurch gerettet werden durch ihre Raketen, nicht durch ihre Panzer, so richtig das ist, dass sie damit die Terroristen der Hamas bekämpfen. Sie werden gerettet werden dann, wenn sie Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Das ist das Entscheidende. Das eine ist, irdisch zu tun, richtig. Aber das geistlich Entscheidende ist die Liebe zu dem lebendigen Gott. Und das nicht nur für das Volk Gottes, natürlich auch für uns, die wir ja das wahre Israel sind, die wir mit hineingenommen sind. Wir sind ja eingefropft in diesen Stamm. Als Jesus gefragt wird, was ist denn das höchste Gebot? Da sagt er nicht, es gibt jetzt was anderes für euch, sondern sagt genau das, das ist das höchste Gebot. Du sollst Gott lieben von ganzer Seele, ganzer Kraft und ganzem Herzen. Und das nicht nur abstrakt zu denen, die ihn damals vor 2000 Jahren gefragt haben, sondern eben auch zu dir. Das sagt Gott dir. Du sollst ihn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Und die Frage ist, die ich dir stellen darf, tust du das? Bitte schlag da in dich. Das ist Thema dieses Gottesdienstes. Das musst du nicht mir erzählen oder jemand anderem, das musst du mit Gott klären. Wenn das das höchste und wichtigste Gebot ist, wenn es darauf ankommt, wenn darin die Rettung liegt, so wie es hier heißt, dann ist die Frage, wie sieht es da mit deiner Liebe zum lebendigen Gott aus? War die vielleicht mal ganz, ganz stark zum Zeitpunkt deiner Bekehrung und ist sie jetzt ein Stück weit abgeflacht? Dann musst du etwas tun. Denn darauf kommt es an, auf die Liebe zu Gott. Mark Twain, der große amerikanische Schriftsteller, hat einmal gesagt, es gibt im Leben eines jeden Menschen zwei entscheidende Tage. Der erste Tag ist der Tag seiner Geburt, klar, da kriegst du das Leben, der ist wichtig. Und der zweite Tag sei der, in dem du herausfindest, warum du geboren wurdest. Und wir wissen das als geistliche Menschen, das ist der Tag unserer geistlichen Wiedergeburt. Wenn wir erkennen, was der Sinn unseres Lebens ist, und der Sinn unseres Lebens ist, Gott zu lieben, den Herrn zu lieben, für ihn zu leben. Das ist Sinn und Zweck deines Lebens. Nicht die Liebe zu deinem Haus, zu deinen Urlauben, zu deinem Bankkonto, zu dir selber, zu deinen Kindern, Enkeln. Das darfst du alles machen. Das Wichtigste und Zentrale deines Lebens ist die Liebe zum lebendigen Gott. Und wenn du das hast, dann wirst du nicht nur gerettet werden, sondern wir haben es eben vor der Predigt gesungen, dieses wunderschöne eingängige Lied von Peter Strauch, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Und es ist nicht nur ein toller Liedvers, den er sich ausgedacht hat, nein, da hat er einfach ein Wort aus der Bibel genommen, aus Richter 5. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Wenn wir Gott lieben und gerettet werden, werden wir genauso sein wie eine aufgehende Sonne, die immer stärker wird, nicht? Die eine unglaubliche Kraft und Macht entfaltet. Das ist uns verheißen. Und dann noch einmal die Frage. Hast du Jesus lieb? Hast du den Herrn lieb? So wie eben in der zweiten Lesung Petrus gefragt wurde. Und das ist nicht umsonst, dass er dreimal gefragt hat. Und ich jetzt euch auch in der Predigt ein paar Mal frage, dann nicht deshalb, weil ich euch für minder bemittelt halte, sondern ich muss diese Frage auch immer wieder gestellt bekommen, so wie der Petrus. Weil das so wichtig ist, weil das das Entscheidende ist. Es ist nicht so wichtig, dass du dir jeden Tag zweimal die Zähne putzt. Das ist wichtig. Es ist nicht so wichtig, dass du dich um deine Altersversorgung kümmerst. Das ist wichtig halt. Das Wichtigste ist, dass du Jesus lieb hast. Hast du den Herrn lieb? Und wie kann ich den Herrn lieben, wenn du jetzt sagst, naja, ich bin da schon ein bisschen defizitär, vielleicht ist der ein oder andere unter uns heute, der sagt, ich habe ihn überhaupt noch nicht lieb. Wie kann ich ihn denn lieben halt? Und wenn du feststellst, du willst ihn mehr lieben halt und du bist da nicht stark genug drin, dann ist das Erste, wie du den Herrn lieben kannst, dass du einfach die Hände faltest, Gott um Vergebung dafür bittest, dass du ihn bisher nicht geliebt hast oder nicht stark genug geliebt hast und dass er dir neu seinen Heiligen Geist geben möge, damit du ihn lieben kannst. Das ist die Krux, ihr könnt Liebe, ich kann Liebe zu Gott nicht machen. Das wissen wir auch, also auch zwischenmenschlich. Liebe kann man nicht machen, die kriegt man geschenkt. Aber Gott schenkt einen die Liebe zu ihm, wenn wir ihn darum bitten. Und das macht der Heilige Geist. Wir dürfen darum bitten. Also wenn du das feststellst, ich bin in der Liebe zu Gott nicht stark genug, in der Liebe zum Herrn defizitär, dann bringt das in der Buße vor Gott und bittet ihn, Herr, schenk mir neu deine Liebe. Übrigens ist auch die Voraussetzung, dass ihr euren Nächsten lieben könnt, nicht, dass ihr zuerst von Gott geliebt werdet, dass euch sein Geist gibt und ihr ihn lieben könnt und dann den Nächsten. Also das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ihr Kontakt mit Gott habt. Wenn man in einer Liebesbeziehung zu jemandem steht, dann wird man mit dem in Kontakt stehen. Das wissen so Jungverliebte, wenn die da so mit 20 das erste Mal eine Freundin oder einen Freund haben, halt nicht. Also dann werden dann so 24.000 WhatsAppen jede Nacht zurückgeschrieben und hin und her und sagen, da anrufen, zack und hin und her. Aber auch in der Liebe zwischen Vater und Sohn oder zwischen Mutter und Tochter halt nicht. So, wenn dann die Kinder ausgezogen sind, halt nicht, dass man sich als Vater, als Mutter wünscht, dass die immer anrufen, halt, dass man Kontakt hat, dass man miteinander telefoniert. Jemanden, den man lieb hat, mit dem telefoniert man nicht. Also wenn mit jemandem in einer engen Liebesbeziehung steht, dann geht es nicht, dass man ein ganzes Jahr keinen Kontakt zu ihm hat. Ich kriege ja immer wieder als Pfarrer erklärt von Leuten, wenn man irgendjemandem begegnet, auf einer Geburtstagsfeier, sonst wo, Herr Pastor Letzel, also ich bin nicht mehr in der Kirche, bin ich ausgetreten, aber ich glaube schon an Gott. Das will ich erstmal nicht abschreiben. Ich frage dann aber häufig so nach, sage ich, und wie sieht es denn aus? Wann haben Sie das letzte Mal zu Jesus gebetet? Und ganz häufig drehen die Leute sich um und sprechen dann gar nicht mehr weiter mit allem halt, ne? Weil man genau gemerkt hat, ja, das kann ja nicht sein. Ich glaube ja irgendwie an Gott, aber Kontakt habe ich mit dem keinen. dann muss ich da mal ein großes Fragezeichen an so eine Beziehung machen. Also wenn ich eine intakte Gottesbeziehung habe, wenn ich mit Jesus lebe, dann werde ich mit ihm sprechen. Und nicht, was weiß ich, weil mir irgendwann der Pastor verordnet hat, du musst jeden Morgen, jeden Abend beten, sondern das ist mein inneres Bedürfnis, da werde ich mit diesem Gott sprechen, über meine Probleme, über meine Nöte, über meine Sorgen, auch über meine Freuden, über meine Dankbarkeit, das werde ich mit ihm teilen. Also das ist das Zweite, wenn ihr Gott lieben wollt, dann tretet in Kontakt mit ihm. Und je inniger ihr mit ihm sprechen werdet, je mehr von ihm auch hört, und ihr hört ja von ihm, wenn ihr in der Bibel lest oder die wortgetreue Bibelverkündigung haltet, dann werdet ihr eben im Kontakt mit ihm sein. Ein drittes, was wichtig ist, wenn man Gott lieben kann und soll, ist durch die Alleinverehrung. Gott liebt uns und er liebt uns so richtig innig. Und richtige innige Liebe, die duldet daneben niemand anders. Das wissen wir auch zwischenmenschlich. Also wenn du richtig verliebt bist in deinen Ehepartner und der dir auf einmal erklärt, ja also ich habe dich zwar auch lieb, aber dann gibt es ja noch die und die und die und die. Dann ist die Liebe zerstört. Das verträgt Liebe nicht, nicht echte Liebe. Die ist rein. Da gibt es nur die beiden. Und das möchte Gott nicht. Keine anderen Götter ist das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Da ist der ganz, ganz penibel. Und wenn du andere Götter neben den Lebendigen gesetzt hast, dann kannst du Gott nicht mehr lieben. Dann zieht er sich nämlich mit seiner Liebe zurück und dann bist du nicht mehr liebesfähig ihm gegenüber. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes dann ein Teufelskreislauf, in den du hineinkommst. Und nicht nur, wenn du fremde Götter hast, irgendein Buddha oder irgendwelche Statuen oder irgendwelche Steine anbetest oder von denen Kraft erwartest halt, nein, auch dein Geld und deine Gesundheit, es gibt so viele Dinge, haben wir schon drüber gesprochen, die zum Gott werden können. Da schau immer wieder drauf, dass Gott die Alleinverehrung bekommt halt. Das sind einfach drei Dinge, wie du Gott lieben kannst. Nochmal, wenn du Gott liebst, das darfst du wissen, dann bist du gerettet. Für die irdischen Dinge, aber vor allen Dingen für das Ewige, auf das wir zulaufen. Das ist der erste Tun-Ergehen-Zusammenhang, was passiert, wenn ich Gott liebe, wenn ich den Herrn liebe, dass ich gerettet bin. Ein zweiter Tun-Ergehen-Zusammenhang, wenn ich den Namen des Herrn kenne, da heißt es hier, er kennt meinen Namen, darum, auch wieder dieser kausale Zusammenhang, darum will ich ihn schützen. Wir haben schon häufig darüber gesprochen, was der Name Gottes ist, dass wir da zwei Namen offenbart bekommen haben. Im Alten Bund heißt der Name Gottes Jahwe. Die Bedeutung von Jahwe heißt, ich werde sein, der ich sein werde, oder ich werde dahin mit dir hingehen, wo du bist, halt dieser ganz geheimnisvolle Name, der mit diesem hebräischen Wort Haya zu tun hat. Aber dann wird uns im Neuen Testament dieses Jahwe erläutert und erklärt in Jesus Christus. Da wird uns der Name quasi offenbart. Nämlich, da wird gesagt, jetzt kommt Gott in diese Welt und dieser Gott, der in diese Welt kommt, er heißt Jesus. Das ist so wichtig. Ich sagte eben schon, wir gehen auf Weihnachten zu. Da werden wir es wieder hören in Matthäus 1, wie da der Engel des Herrn im Traum zu Josef kommt und sagt ihm, hey, das, was deine Frau empfangen hat, ist vom Heiligen Geist. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und Jesus heißt Jeshua, hebräisch, Jahwe rettet. Jahwe rettet. Das ist so wichtig. Da ging es eben im ersten Punkt auch darum, um die Rettung halt. Das ist der Jesus-Name. Und wenn du diesen Namen, so heißt es hier, kennst, dann wird er dich schützen. Und jetzt muss man wissen, dass das hebräische Wort für kennen, was hier steht, ja da nicht einfach nur so heißt, ja, ich kenne das, so wie ich weiß, 3 mal 3 ist 9. So, ich habe da so ein intellektuelles Wissen. So wie ich jetzt auch eben weiß, Jahwe heißt, ich bin, der ich bin, und Jesus heißt, Jahwe rettet. Nein, ja da, dieses Wort für kennen hier im Hebräischen meint viel mehr. Also zum Beispiel auch, wenn Mann und Frau sich in körperlicher Liebe vereinigen halt und sie ein Kind bekommen, dann steht genau dasselbe Wort da. Und er heißt immer wieder in der Bibel, und er erkannte sein Weib. Das heißt, dieses Wort kennen meint mehr als nur ein intellektuelles Wahrnehmen und hinterher buchstabieren können. Es meint eine innigste Beziehung, die ich zu jemandem habe, wirklich in- und auswendig kenne. Das ist so, wie wenn meine Frau sagt, ich kenne meinen Ehemann. Ja, also die weiß nicht nur, dass ich Olaf Lötzl heiße, die weiß um all meine Macken, all meine Schwierigkeiten, all meine Vorlieben, all meine Ticks, die weiß alles. Aber hier noch viel mehr, ich kenne seinen Namen. Und wenn ich diesen Namen kenne, diesen Jesus-Namen, eben nicht nur diese 5 Buchstaben buchstabieren kann, sondern weiß, was dieser Jesus-Name bedeutet. Jahwe rettet, Halleluja, dann bin ich geschützt, dann behütet mich dieser Name. Das ist ja was ganz Besonderes, der Name Gottes, der ja heilig ist. Dann habe ich Schutz durch seine Behütung. Unmittelbar vor diesen Versen 14 bis 16 stehen ja diese herrlichen Verse, 11 bis 12, dieser ganze Vers ist fantastisch, der ganze Psalm ist fantastisch. Und da heißt es, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Ja, wenn du den Namen des Herrn kennst, dann behütet dich der Herr. Das ist dein Schutz, den du haben darfst. Da musst du keine Angst mehr haben. Es gibt im Alten Bund so eine wunderbare Geschichte eben von dem Elia, wie er in der Wüste ist. Nicht? Also er hat ja erst diesen großen Auftritt da am Karmel, wo er die Baalspriester ausradiert. Was für eine Vollmacht. Und dann macht er sich in die Hose vor einer Frau und abläuft in die Wüste, liegt unterm Dornbusch. Und dann kommt der Herr zu ihm. Und dann ist ein ganz interessanter Satz, den muss man auch wieder vom Hebräischen her verstehen. Dann sagt er, was machst du hier, Elia? Und Elia, dieser Name heißt, mein Gott ist Jahwe übersetzt. Elia heißt, mein Gott ist Jahwe. Und Gott fragt, was machst du hier, wenn dein Gott doch Jahwe ist? Der Gott, der bei dir ist. Da musst du dir nicht in die Hosen machen. Das ist der tiefere Sinn dieser Frage, die er hier stellt. Wenn wir seinen Namen kennen, wenn Jesus unser Gott ist, dann müssen wir uns in dieser Welt vor nichts mehr in die Hosen machen. Deshalb sagt Jesus immer und wieder auch, fürchte dich nicht, ich bin doch bei dir, ich behüte dich. Durch meine Engel, durch mein Wort, ich schütze dich, ich behüte dich, das darfst du wissen halt. Wenn du diesen Namen kennst, wie gesagt, nicht nur nachbuchstabieren kannst, sondern wenn du eine innigste Beziehung mit ihm hast, wenn das der Name ist, der dich erfüllt, dass der Name ist, dem du alle Heiligkeit gibst, und dann hast du nicht nur Behütung, dann hast du auch Reinigung. Apostelgeschichte 10 heißt es, von diesem zeugen alle Propheten, dass, jetzt kommt es, durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Wenn wir den Jesus-Namen kennen und wirklich verstehen, wer er ist, der Gott, der für uns auf Golgatha gestorben ist, dann haben wir Reinigung von unseren Sünden durch diesen Namen. All dein Schuld, all dein Mist, den du machst, den kannst du durch nichts vor Gott tilgen. Nicht durch eine Spende, nicht durch irgendwelche Pilgerreisen, irgendwie auf den Knien rutschen, irgendwelche Gebete machen, kannst du nichts tilgen durch eigene Leistung. Nur, dass du den Namen Jesus aussprichst. Vater, ich komme zu dir. Im Namen deines Sohnes, Jesus Christus, bitte ich dich um Vergebung. Und dann hast du Reinigung. Und die ist wichtig, diese Reinigung. Wisst ihr, wenn die Sünde an uns ist und wenn die an uns arbeitet, das macht uns so kaputt. Ich habe als Jugendlicher so ab 15 bis zum 18. Lebensjahr in so einer Genossenschaft gearbeitet, habe ich immer Autos sauber gemacht, die hatten so eine Waschstraße, da musste ich immer die Autos vorher abspritzen, dann kamen die, und wenn die Autofahrer nicht aufgepasst hatten und Vögel hatten aufs Auto gemacht, und die hatten das dann so 3-4 Wochen den Vogelmist am Auto gelassen, nicht? Dann hat man das abgespritzt, manchmal war der Lack so kaputt, ist der mit weggeflogen halt, weil mancher Vogelmist macht so einen Lack kaputt, und so ist die Sünde, nicht? Die Sünde an unserer Seele. Und die macht nicht nur manchmal die Seele kaputt, sondern die Sünde reißt uns kaputt und die müssen wir immer wieder reinigen. Seit ich das als Jugendlicher gemacht habe, bin ich bei meinem Auto, auch wenn das nur alte Karren sind, immer wieder hingehen. Jeden Vogelmist, wenn er ist, mache ich weg, weil ich weiß, wie schlecht er ist. Auch an unserem Gemeindebus, wenn da ein Vogelmist drauf ist, da werde ich wahnsinnig. Dreck muss man nicht wegmachen, aber Vogelmist halt. Weil das macht einen Lack kaputt. Aber noch mehr weiß ich, dass ich als Christ gucken muss, dass die Sünde, die in mir ist, weg muss, abgewaschen werden muss. Wisst ihr, wie die abgewaschen wird? Durch den Namen Jesus. Ich komme zu Jesus und rufe ihn an. Und der kann sie mir nehmen. In keinem anderen Namen ist das Heil. Das ist ja auch das, was der Name Jesu tut. Er macht uns heil. Davon heißt es ja hier auch zum Schluss des Verses. Ich will ihm zeigen mein Heil. Apostelgeschichte 4 heißt es, in keinem anderen ist das Heil. Auch in keinem anderen Namen unter dem Himmel, der den Menschen gegeben ist, dass wir selig werden können. Nur in diesem heiligen und ewigen Jesus-Namen. Der ist heilig, dieser Name. Wenn wir auch gleich beten im Vater unser. Geheiligt werde dein Name. Der Jahwe-Name ist heilig, der Jesus-Name ist heilig. Eines Tages werden sich alle Knie in diesem Namen beugen. Und wenn wir hier schon anfangen, diesen Namen zu kennen, nochmal, diese innigste Beziehung zu haben, ihm zu vertrauen, mit ihm zu leben, dann kriegen wir Anteil an diesem Heil. Dann werden wir heil, eben durch diesen fantastischen Jesus-Namen. Und wehe, der diesen Namen in den Dreck zieht. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Der Herr wird dir nicht ungestraft sein lassen. Das ist nicht irgendetwas, dieser Name, das ist Gott selber. Wer diesen Namen lästert und ihm Schlimmes tut, halt, der wird dafür bestraft werden. Aber auch nachher, wenn ich euch segnen darf, da lege ich ja den Namen Gottes auf euch. Da geht es ja dreimal mit dem Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Der Herr erhebe sein Angesicht. Da kriegt Aaron gesagt, so sollst das Volk Israel segnen. Und wie kriegt dann gesagt, du sollst meinen Namen auf sie legen. Und wenn ich jetzt gerade von diesen Autos gesprochen habe, mit dem Vogelmist, nicht? Wenn ihr gesegnet werdet, auch wenn ich gesegnet werde, dann ist das so ein bisschen wie, wenn so eine Wachsschicht übereinkommt. Ich kann euch nicht theologisch, das kann niemand erklären, was genau beim Segen passiert. Aber so würde ich es immer wieder kleinen Kindern erklären und so möchte ich es auch der Gemeinde erklären, vor der ich vorstehe. Wenn man den Segen empfängt, wenn der Segen zugesprochen wird, wenn der Name, der heilige, ewige Name auf einen gelegt wird, dann passiert etwas. Und dann wird man geschützt, da passiert etwas im Segen halt. Wie das ist, kann ich nicht sagen. Aber das dürft ihr wissen, da habt ihr einen geistlichen Benefit. Nicht, weil Pastor Latzel das macht, auf gar keinen Fall, sondern das steckt nur in diesem Segen. Kann euch jeder letztlich zusprechen, aber es passiert etwas. Da seid ihr geschützt wie so ein Auto, das eben über der Lackschicht noch ein Stück Wachs jetzt bekommen hat. Das ist das Wunderbare. Wenn ich den Namen kenne, da bin ich geschützt durch seine Behütung, durch seine Heiligkeit, durch seine Reinigung und durch seinen Segen. Auch das ein kausaler Zusammenhang. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Und ich hoffe, ihr alle kennt diesen Namen Jesus, nicht nur diese fünf Buchstaben, sondern wisst um das, was es ist und vertraut ihm. Und ein letztes, wenn ich den Herrn anrufe, was dann passiert? So heißt es hier, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Auch da wieder dieser kausale Zusammenhang, dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang. Wir rufen ihn an, ihn, diesen Jesus, ihn, den Herrn, und deshalb wird er uns erhören. Und dann kommt all das, was noch ist. Dann bin ich bei ihm in der Not. Dann will ich ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben. Ich will ihm zeigen, mein Heil. Ja, wenn wir ihn anrufen. Das steht übrigens so in der Bibel, dass wir im Namen Jesus beten sollen. Johannes 14. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Johannes 16. Wahrlich, wahrlich. Immer wenn Jesus dieses Amen, Amen sagt, ist ganz wichtig. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird es euch geben. Bisher habt ihr nicht um etwas gebetet in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, damit eure Freude vollkommen sei. Das ist so wichtig, dass wenn wir den Herrn anrufen, damit er uns erhört, dass wir wirklich auch den richtigen Namen anrufen. Wir haben ja heute alle Handys und Smartphones, das wissen wir. Wenn wir da jemanden anrufen wollen, banale Weisheit, was müssen wir machen? Wir müssen die richtige Nummer einwählen. Also wenn ich meine Ehefrau anrufen will, dann muss ich die Nummer anrufen, die sie hat am Handy. Sonst kriege ich die nicht. Wenn ich die Polizei anrufen will, muss ich die 110 werden, die Feuerwehr die 112. Da muss schon die richtige Nummer sein. Und wenn du den Herrn anrufen willst, dann musst du auch die richtige Nummer wählen. Und diese Nummer, um nochmal im Bild zu bleiben, die lautet Jesus. Jesus, deshalb betet im Namen Jesu. Das heißt jetzt nicht, ihr müsst notwendigerweise immer und immer nur den Namen Jesus nennen. Das ist ja auch manchmal beim Handy so nicht, da hat man einen Kurzfallspeicher, da musst du die Nummer nicht eingeben. Aber du musst wissen, dass wenn du betest, dass du zu Jesus betest, weil du kommst sonst nicht zum Vater durch. Deshalb habe ich diesen Spruch da oben hinschreiben lassen, nicht? Johannes 14. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Du kommst ohne Jesus nicht zum Vater, weil er der Vater ist. Wenn du denkst, naja, den brauche ich nicht, den klammer ich mal aus. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Deshalb immer im Namen Jesu beten. Nicht nochmal, du musst dir nicht expresses Verbes ausdrücken, aber du musst wissen, dass du im Geist und im Namen Jesus betest. Na, und wenn du das tust, darfst du natürlich auch diesen Namen Jesus nennen halt. Und wichtig, wenn du betest, damit der Herr dich erhört, ist nicht nur, dass du den richtigen Namen nennst, dann ist auch richtig, jetzt bleibe ich wieder beim Handy und beim Smartphone, dass der Akku geladen ist. Wissen wir auch alle. Wenn das Biest leer ist, da kannst du so viel drauf rumklimpern auf den Tasten, wenn du überhaupt noch Tasten hast auf deinem Smartphone, da passiert nichts. Wenn der Akku nicht mehr voll ist, kein Strom drauf ist, passiert nichts. Übertragen auf das Geistliche, wenn ich keinen Glauben habe, dann nützt mir der Name Jesus nichts. So nach dem Motto, ich gebrauche den ja wie so ein Zauberwort, ne? Muss nur diesen Namen nennen, aber Glauben habe ich an den nicht. Ne? Ich versuche das mal so ein bisschen so mit so einem magischen Verständnis, ja, wie so ein Abracadabra oder sowas halt, nicht oder so ein Hokuspokus. So geht es nicht. Du musst Glauben haben, das ist ganz, ganz wichtig. Alles, was ihr bittet im Gebet, sagt Jesus, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Das heißt, dem wirklich auch vertrauen, dem wirklich das schenken, ihn anrufen, aber auch wirklich glauben, dass er Gott ist, dass er Jahwe ist, der rettet halt. Das ist das Entscheidende halt, daran zu glauben. Die Bibel wird erzählt von Leuten, die den Namen Jesu missbrauchen, Apostelgeschichte 19 halt, nicht? Da heißt es halt, dass da einige Söhne des jüdischen Hohenpriesters sind mit Namen Skephas halt, nicht? Und die haben dann so mitgekriegt, was in der Gemeinde läuft und die versuchen auch Geister auszutreiben. Im Namen Jesus, was sie gesehen haben bei den Aposteln, bei den Jüngern halt. Und als sie das versuchen, da werden sie von den Dämonen furchtbar verprügelt, weil sie nicht im Glauben stehen. Die versuchen einfach nur, den Namen zu missbrauchen. Das darfst du natürlich nicht machen. Der Gebrauch Jesu, des Namen Jesu, ohne wirklichen Glauben und Beziehung, das ist tatsächlich dann auch ein Missbrauch. Ne? Deshalb, wenn wir beten, wenn wir ihn anrufen, damit er uns erhört, immer wieder im Glauben beten, das ist etwas ganz Fantastisches. Und das dann auch zu erleben, dass wiederum da auch dieser fantastische Zusammenhang besteht, halt nicht zwischen dem, wenn wir ihn anrufen, diesen Jesus, und dass er uns dann erhört, wie das hier gesagt ist. Einer der größten Theologen und vollmächtigsten Prediger, die je gelebt haben, Spurgeon, hat ja so ganz wunderbare Psalmauslegungen geschrieben, und er hat gerade diesen Psalm 91 sehr lieb gehabt. Und Spurgeon, der diesen Psalm auslegt, berichtet bei dieser Auslegung darüber, wie 1854 er noch als junger Pastor in London eine schlimme Cholera-Epidemie erlebt. Ganz viele Leute aus seiner Gemeinde sterben. Er ist fast jeden Tag am Friedhof halt. Er ist sowohl körperlich angeschlagen, weil er auch dann ein Stück weit sich infiziert hatte, aber auch das ganze Geistliche, die ganzen Gespräche, die ganze Trauer, die haben ihn richtig fertig gemacht. Und er hat dann gebetet zu Gott, und es war eine ganze Weile so, wo er wirklich kraftlos gewesen ist. Und er hat geschrien zum Herrn, zu Jesus, und dann berichtet er davon, dass er dann durch eine bestimmte Straße durch London gegangen ist und an einem Schuhmacherladen vorbeigegangen ist, und dass dann an diesem Schuhmacherladen der Psalm 91 mit den ersten beiden Versen steht. Und da stand dann drauf: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe, denn er rettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Und das liest Spurgeon, und das ist für ihn genau die Gebetserhörung. Er, der in diesem Moment so angefochten war, liest dieses Wort und darf genau erleben: Jawohl, hier hat er mich erhört. Das war für ihn die Antwort des lebendigen Gottes. Auf eine ungewöhnliche Weise, dass in einem Schuhmacherladen dieses Schild hing, halt, wo der Schuhmacher das draufgeschrieben hat. Aber es war für ihn die Antwort. Und fortan, so hat er geschrieben, ist er mit neuer Kraft eben an seine Arbeit gegangen und war ganz auferbaut und durfte die Wahrheit eben dieses Verses erleben, diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang. Ja, das ist so. Wenn wir ihn anrufen, das kann manchmal eine Weile dauern. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, das wissen wir. Manchmal dauert es ein bisschen, manchmal kommt es auch anders. Aber er erfüllt alle seine Verheißungen, darauf können wir uns verlassen. Und wenn er uns das hier als Tun-Ergehen-Zusammenhang vor Augen stellt, dann dürfen wir uns zu 100%ig darauf verlassen, dass er das eben tut. Dass, wenn wir ihn anrufen, seinen heiligen und ewigen Jesus-Namen, und dass, wenn wir an ihn glauben, dass er uns erhören wird. Dass diese drei geistlichen Tun-Ergehen-Zusammenhänge, erstens, was passiert, wenn ich Gott liebe, zweitens, wenn ich den Namen des Herrn kenne, und drittens, wenn ich den Herrn anrufe. Noch einmal will ich uns diese herrlichen, wunderbaren drei Verse zurufen, in der Hoffnung, dass sie uns stärken in der Liebe zum Herrn, in dem Kennen seines heiligen und ewigen Namens und in der Anrufung seines Namens. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.